Domradio Extra.
Mit Heike Sikoni. Hallo, ja, und heute machen wir in unserem Domradio Extra nicht eine Reise in ferne Länder wie sonst um diese Uhrzeit. Nein, wir machen eine Reise in die Vergangenheit. Denn wir erinnern heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Daran, was das für eine Zeit war, was wir immer noch für Folgen spüren und wie wir uns noch heute daran erinnern. Schön, dass Sie mitreisen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war ein Prozess, der einherging mit dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Ab Oktober 1944 drangen alliierte Truppen im Westen auf das Gebiet des Deutschen Reichs in der Region Aachen vor und im Januar 1945 rückte die Rote Armee nach Ostpreußen vor. Mit Durchhaltebefehlen trieb die politische und militärische Führung derweil die deutschen Truppen noch im Frühjahr 1945 weiter in einen längst verlorenen Krieg, wodurch auf beiden Seiten noch Hunderttausende von Menschen getötet wurden. Am 25. April 1945 stießen dann an der Elbe US-amerikanische Truppen auf sowjetische Truppen und ein paar Tage später, am 8. Mai 1945, da trat die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft. Der Krieg in Europa war damit beendet. Ja, soweit die Fakten, wie das die Menschen in Deutschland damals erlebt haben, wahrgenommen haben. Darüber spreche ich gleich hier in Domradio Extra mit einem Zeitzeugen. 13 Jahre alt war Hans Leo Neu. Viele von unseren Hörern werden seine Stimme aus dem Domradio sicher kennen, als am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Und über diese Zeit, die letzte Zeit des Krieges, das Ende und wie es dann weiterging, wird er uns heute erzählen. Schön, dass du da bist, Hans Leo.
Ja, ich freue mich, dass ich darüber etwas an andere weitergeben kann, die so etwas noch nie erlebt haben. Gott sei Dank.
Du warst mit 13 Jahren nicht mehr ganz klein. Wie erinnerst du dich an diesen 8. Mai 1945?
Also ich habe wirklich ganz lebhafte Erinnerungen an diese Zeit. Und alles, von dem ich heute berichte, habe ich nicht etwa nachträglich nachgelesen, sondern das ist fest in meinem Gedächtnis gespeichert. Die Nachricht kam, wie alles zuvor auch, über den Volksempfänger, den großen schwarzen Kasten, den es damals als Radio gab. Und der Jubel war groß. Das bedeutete, es gab keine Luftangriffe mehr. Es gab keine Bombenabwürfe mehr, kein Granatschießen, kein Artilleriebeschuss und dergleichen mehr. Das alles war vorbei. Und der Jubel war groß. Allerdings war der Jubel einige Tage zuvor fast zu früh. Denn da rollte aus Richtung Köln-Mühlheim in Richtung Köln-Dünnwald ein Halbkettenfahrzeug, wie man damals sagte, also von vorne mit Rädern und hinten mit Ketten. Und das hatte auf der Seite einen großen weißen Stern. Dass das Amerikaner sein mussten, war uns als Jungs damals, als 12-, 13-Jährige natürlich längst bewusst. Das hatten wir schon verinnerlicht, dass das Amerikaner. Und dann hielt der auf der Berliner Straße vor unseren Häusern und die weißen Tücher flogen aus den Fenstern. Und dann flogen die Klappen an diesem Panzerfahrzeug auf und es erschienen SS-Soldaten. Und einer, deren Kommandeur, der schrie, ich lass euch alle an die Wand stellen, die Weißen fliehen weg und so weiter. Das war also ein Wahnsinn. Das hat uns wirklich Angst gemacht.
Aber wie konnte das denn passieren?
Ja, die hatten den in Köln-Mühlheim irgendwo aufgegabelt. Und dann kamen aber bald die Amerikaner selbst und naja, und da habe ich zu meinen ersten Kaugummi bekommen von dem Soldaten. Und dann erinnere ich mich noch genau, wie der gesagt hat, put it away, the officer mustn't see it.
Du konntest Englisch?
Ja, Englisch war eigentlich immer schon, auch in der Schule, ich war ja schon auf der Oberschule für Jungen gewesen, hatte schon Englischunterricht gehabt und irgendwie hat mir die Sprache immer besonders gefallen. Und das konnte ich dem Sinn nach, aber auch den Worten nach verstehen. Also ich soll das wegstecken, der Offizier durfte es nicht sehen. Etwas später, dann bin ich also immer zu diesen Amerikanern hingelaufen an den Torpedowerken und habe da mit denen geschwätzt, so ein bisschen versucht, mein Vokabular zu vergrößern. Und dann ist mir etwas passiert, was mir allerdings einen nachhaltigen Schrecken versetzt hat. Ich saß auf der Fensterbank eines Fensters im Erdgeschoss. Da drinnen waren die amerikanischen Soldaten und plötzlich kam einer an das Fenster und sagt, Do you like the Americans? Und freust du dich, dass die Amerikaner hier sind? Und so. Ich sage, yes. Dann nahm der eine Pistole, hielt mir die an den Kopf und sagt, auch jetzt noch. Und daraufhin sprang ein anderer Soldat ihn von hinten an, versetzte ihm einen Schlag und also das kann nur geheißen haben, du Idiot, hast du sie eigentlich noch alle, wie kannst du sowas machen?
Also es war dann damals auch nicht so, dass einfach jetzt alle Angst vorbei ist, dass man wieder durchatmen konnte.
Nein.
Es war wieder eine Zeit der Angst, der Besorgnis.
Der Spannung, ja. Und wie geht es jetzt weiter? Also da wir ja nun im Außenbezirk von Köln lebten, im Vorortbezirk, also wo doch nicht so viel zerstört worden war, war es dann doch relativ schnell, kamen die Dinge wieder in Ordnung. Dann ging es natürlich um die Versorgung mit Heizmaterial für den Winter. Und der Winter 1946, 45, 46, der war nun wirklich ganz, ganz grausam. Und da fing das an mit dem Fringsen. Ne?
Dass man sich Sachen organisiert.
Klauen von Briketts. Durch Hönaus führen zwei Güterbahnstrecken. Und über eine davon wurden vom Ruhrgebiet aus auch die Kohlen nach Luxemburg transportiert. Und da sind wir hin, ne? Als Jungs. Und dann haben wir unter Umständen das Signal blockiert, sodass der Güterzug halten musste. Und dann wurden die Waggons geändert und ganz kräftige sprangen dann und rissen unter Umständen so einen Türhebel auf, sodass der sich auf den Bahndamm ergoss. Und dabei habe ich mal ein etwas unangenehmes Erlebnis gehabt. Ein Wagen hatte Grubenholz oder Grubenhölzer geladen. Das waren so dicke Baumstämme, wie sie im Bergbau verwendet wurden. Und ich bin darauf geklettert und habe einen solchen Stamm erwischt und runtergeworfen. Und in dem Augenblick ruckte der Zug wieder an. Das Signal war auf grün gegangen, der Zug konnte weiterfahren. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Statt gegen die Fahrtrichtung runterzuspringen, bin ich in Fahrtrichtung gesprungen und blieb zwischen zwei Waggons auf der Kupplung hängen. Der Zug fuhr natürlich nicht so sehr schnell. Das waren ja noch Dampflokomotiven mit langsam. Aber das waren schon bange Momente.
Und über bange Momente und darüber, wie es dann weiterging nach dem Krieg, erzählt uns Hans Leonhoi gleich weiter. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende und damit endete auch die Diktatur durch Nazi-Deutschland. Und dann ging ein neues Kapitel los. Man musste eine neue Gesellschaft aufbauen, musste die Vergangenheit aufarbeiten. Und darüber spreche ich jetzt mit Hans Leo Neu, der das Ende des Zweiten Weltkriegs als 13-Jähriger in Köln erlebt hat. Hans Leo, wie war das denn? Du lebtest ja in einer Siedlung mit vielen Familien eng aufeinander. Da wusste man ja, wer Nazi gewesen war und wer nicht. Hat man darüber gesprochen in der Familie oder wollte man da erstmal gar nicht mehr drüber reden?
Ja, Gott, also da waren also 7 oder 8 Wohnblocks auf der jeweiligen Seite einer Mittelstraße und da wohnten nun Familien, kinderreiche Familien unterschiedlicher Herkunft. Und darunter auch einige, aber wirklich nur einige, die also dem neuen Führer da zugejubelt hatten und die also auch Lautsprecher aus ihren Fenstern gehängt hatten. Der Führer spricht und so. Und dann standen die da alle und lauschten andächtig. Das gab es.
Aber und wie seid dann, ihr denn dann nach dem Krieg mit denen umgegangen?
Ja, die hatten also rasch das Fähnchen nach dem Winde gehängt. Denn es gab einen Schaukasten, hier spricht die Hitlerjugend. Der war schwarz gestrichen und hatte diese rot-weiße Pastille mit dem Hakenkreuz von der Hitlerjugend. An einem Morgen war dieser Kasten blau gestrichen und der hatte das Wappen der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. Und diejenigen, die da vorher mit Stolz ein Braunhemd und schwarze Hosen getragen, die trugen auf einmal das Blauhemd der FDJ. Also die hatten nur einen Kostümwechsel vollzogen. Das war längst nicht alle so.
Aber war das Thema in den Familien? Spracht ihr darüber? Wurden die irgendwie anders angeguckt oder ist man drüber weggegangen?
Nein, drüber weggegangen ist man nicht. Also ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass das bei uns in der Familie ein großes Thema gewesen sei.
Kannst du dich denn noch erinnern als Kind, als ihr dann gehört habt, was in den Konzentrationslagern passiert ist?
Daran kann ich mich persönlich ganz stark erinnern und ich muss sagen, das hat mich entsetzt. Wir haben das ja erfahren einmal durch die Wochenschau, dann durch die damals erscheinenden ersten Zeitungen, die es hier in Köln gab und so. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich gebetet habe, lieber Gott, lass so etwas nie wieder geschehen. Und wie kann man das nur wieder gut machen. Und dann erinnerte ich mich, dass ich an der Bahnstrecke, von der ich eben gesprochen habe, Güterzüge hatte vorbeifahren sehen mit Waggons, die an der Seite so Klappen, so Luftklappen hatten. Und dahinter hatte ich Menschengesichter gesehen, was ich mir damals so als 10- oder 11-Jähriger gar nicht erklären konnte.
Du hast das alles erlebt als ganz, ganz junger Mensch. Hast du irgendwas von diesem Kriegsende, von den Kriegswirren und was du auch hinterher erfahren hast, als Auftrag mitgenommen für dein späteres Leben?
Ich weiß nicht, ob ich das damals so bewusst gemacht habe. Also, oder ob mir das wirklich so bewusst geworden ist, bis auf eben diese Erkenntnis, diese Grausamkeiten, dass ich nicht begreifen konnte, dass Menschen unseres Volkes so etwas hatten machen können. Das ist mir also möglicherweise damals gar nicht direkt so bewusst gewesen, aber ich habe danach gehandelt. Ich bin dann in die katholische Pfarrjugend eingetreten und so und habe da also auch meine Rolle gespielt. Und das war also ganz wesentlich dafür, dass ich später ein Jahr in die USA gehen konnte. Dass ich also solche Dinge, dass ich mich da eingebracht hatte, das hat den Amerikanern damals sehr imponiert. Und deshalb habe ich dann ein Stipendium bekommen für ein Jahr in die USA. Und da begegnete ich dann natürlich Menschen, die mich schon zum Teil mit Argusaugen beäugten. Zum Beispiel ein jüdischer Professor, ich habe nicht studiert, sondern ich habe da Unterricht gegeben. Wichtig war für mich am Ende, dass bei meiner Verabschiedung einer der Professoren in seiner Abschiedsrede sagte, I have known Leo now for one year. Ich kenne Leo jetzt seit einem Jahr. And I must say, ich muss sagen, Leo, he can charm the birds out of a tree. Leo kann die Vögel aus den Sträuchern locken. Und dann kam etwas, was mir einen Stich versetzt hat. Leo, he can't be German. Leo kann kein Deutscher sein.
Hans-Leo Neu hat uns erzählt von seinen Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs, mit dem ein neues Kapitel, eine neue Aufgabe für ihn und auch für Deutschland begann. Dankeschön, dass du uns das erzählt hast. Es war Anfang März, vor genau 70 Jahren, am 2. März, da flogen die Engländer ihren letzten schweren Bomberangriff auf Köln. 4 Tage später eroberten die US-Truppen die Stadt. Köln war damals zu 80% zerstört und nur noch ganz wenige Menschen lebten in der Innenstadt. Unter ihnen der Kölner Stadtdechant Robert Grosche. Seine Tagebuchaufzeichnungen sind in dem Buch »Bei den Menschen bleiben, Kölner Pfarrer und das Ende des Zweiten Weltkriegs« veröffentlicht worden. Herausgegeben haben das Buch Professor Raimund Haas vom Erzbischöflichen Archiv und Pater Marcel Albert. Stadtdechant Grosche ist damals im zerstörten Köln geblieben, trotz aller Gefahren und obwohl der Erzbischof schon nicht mehr in der Stadt war. Warum? Eine Frage, die Johannes Schröer Professor Haas gestellt hat.
Nach dem großen Peter- und Paul-Angriff 1942 musste der Kardinal die Stadt verlassen, um überhaupt noch mit dem Erzbistum in Kontakt zu bleiben. Und Robert Grosche hat dann die verbliebenen 90 Pfarrer darauf eingeschworen, bei den Menschen zu bleiben.
Bleiben oder nicht bleiben in den Trümmern von Köln. Stadtdechant Robert Grosche schreibt am 4. November 1944 einen historischen Brief an die Geistlichen in Köln, erzählt Professor Raimund Haas vom Erzbischöflichen Archiv. In dem Brief heißt es:
Die Stadt soll nicht sterben. Wir wollen ihr betender Mund sein.
Er fühlte sich in der Tradition lebendig des heiligen Köln und meinte, es kann nicht sein, dass diese Stadt in ihrer 2000-jährigen Geschichte plötzlich ganz ohne Priester dastände.
Sagt Pater Marcel. Der Benediktinermönch hat gemeinsam mit Professor Haas die Tagebücher von Stadtdechant Robert Grosche neu herausgegeben. Wie mutig musste man sein, um damals in Köln zu bleiben? Immer wieder gab es Luftangriffe, die die Stadt in Schutt und Asche legten. Robert Grosche findet im Glauben Mut und Hoffnung. Trotz Kriegsnot und Fliegeralarm feiert der Kölner Stadtdechant jeden Tag die Heilige Messe.
Zur Feier der Heiligen Messe gehörte nach den Vorschriften, die damals noch strenger waren als heute, auch ein geweihter Altar. Grosche geht also hin und weiht im Auftrag des Erzbischofs etliche Altarplatten, weil im Grunde kein unversehrter, benutzbarer Altar mehr in der Stadt vorhanden war.
Nach dem furchtbarsten Fliegerangriff auf Köln am 2. März 1945 schreibt Grosche zwei Tage später in sein Tagebuch:
Der Dom hat mehrere Treffer im Mittelschiff des Langhauses und im südlichen Querschiff. Die Gewölbe sind durchgeschlagen und herabgestürzt. Abends um 6 Uhr zelebrierte ich bei uns im Keller, nachdem ich vorher einen der von mir konsekrierten Altarsteine im Dom geholt hatte. Wir waren alle tief erschüttert. Und trotz der Schrecknisse, die wir erlebt hatten, gesammelt und ruhig. Wir fühlen uns ganz in Gottes Hand. Ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass ich langsam alle Hoffnung auf irdische Hilfe aufgegeben habe und auf nichts anderes mehr Vertrauen habe als auf Gott, den Herrn.
Im März 1945 marschieren die Alliierten in Köln ein. Und sie suchten zunächst den Kontakt zu den Priestern, die politisch unverdächtig waren. Auch davon erzählt Grosche.
Er war Ansprechpartner, er wurde von den Alliierten in den Stadtrat beordert, weil er Vertrauensperson war, weil er aber auch sowohl ökumenische Kontakte hatte in den Überlegungen für eine neue christliche Partei statt der Zentrumspartei und auch mit dem anstehenden Problem, wie gehen wir mit den Parteigenossen um.
Robert Grosche, der nie Mitglied der CDU wurde, hat klare politische Vorstellungen, erzählt Professor Raimund Haas. Grosche ist gegen die Gründung einer katholischen Partei und er sieht hellsichtig die fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft. Viele Kinder können nicht einmal mehr ein Kreuzzeichen machen. Der Neuaufbau der katholischen Kirche war nach der Nazizeit eine Herausforderung, die heute unglaublich aktuell klingt, meint Pater Marcel.
Das sind die Prozesse einer Entchristlichung. Darauf zu reagieren, erfordert neue Strategien.
Das sagt Pater Marcel, der die Tagebücher des Kölner Stadtdechanten Robert Grosche mit herausgegeben hat, vor genau 70 Jahren. In der ersten Märzwoche 1945 eroberten US-Truppen die Stadt Köln. Bei den Menschen bleiben Kölner Pfarrer und das Ende des Zweiten Weltkriegs. So heißt das Buch. Es ist im EOS Verlag erschienen. Das ist der Klosterverlag der Abtei St. Ottilien und es kostet 19,95 Euro. Und gleich, da sprechen wir mit einem Mann, der seinen Vater im Zweiten Weltkrieg verloren hat und damals Vorbilder in der Kirche gefunden hat. In dem Film Das Wunder von Bern, da wurde nicht nur die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1954 erzählt, sondern auch die Geschichte der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Es geht um einen Kriegsheimkehrer, einen Vater, der nicht mehr weiß, wie er seinem Sohn Vater und Vorbild sein kann. Eine Geschichte, wie sie damals millionenfach vorkam. Eine Geschichte, die sich wahrscheinlich viele Söhne so erträumt haben, deren Vater nicht aus dem Krieg zurückgekommen ist. Sie mussten die Zähne zusammenbeißen und früh ihren eigenen Mann stehen. Nur langsam beschäftigt sich die Wissenschaft mit den Folgen für ihr späteres Leben. Aber schon scheint klar, Söhne konnten anders mit fehlenden Vätern umgehen als Töchter.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten Männer nicht nur in der Familie, auch im gesellschaftlichen Sinn als Vorbilder, an denen man sich in der Politik orientieren konnte, waren kaum vertreten. Es gab Papa Heuss oder Bundeskanzler Adenauer, aber das waren eher Großväter als vorbildliche väterliche Figuren, sagt die Historikerin Barbara Stambolis. Gesellschaftlich mussten Jungen und Mädchen anders mit fehlenden Vorbildern umgehen.
Es gibt einige grundlegende Unterschiede zwischen vaterlosen Söhnen und vaterlosen Töchtern. Die vaterlosen Töchter konnten nicht in der Weise die Väter ersetzen, wie die Söhne es getan haben. Die Söhne sind noch in anderer Weise, wie Psychologen sagen, regelrecht parentifiziert worden. Das heißt, sie sind neben der Mutter an die Stelle des Vaters getreten. Und ein sehr wesentlicher Unterschied scheint mir zu sein, dass viele vaterlose Söhne dann doch in ihrer Adoleszenz andere Möglichkeiten hatten, sich Freiräume zu schaffen. Es hat Jugendgruppen gegeben, in denen sie soziale Väter fanden, Pastoren etwa, Kapläne, Lehrer auch, die sie noch mal anders auf den Weg geschickt haben, als das bei vaterlosen Töchtern der Fall war.
Genauso hat es Hartmut Holt, Jahrgang 1937, erlebt. Er war 8, als sein Vater als Soldat in einem Lazarett in Frankreich starb.
Für viele von uns in dieser Nachkriegsgeneration waren die Lehrer und auch die Priester die Männer, die unser Leben besonders geprägt haben. Ich hatte Glück, ich hatte immer gute Priester, so innerhalb der Jugendgruppen. Und dann ist das schon so unbewusst so etwas, dass man sich auf diese Spur macht. Erst wollte ich Lehrer werden, habe ich Theologie und Geschichte und Germanistik angefangen zu studieren. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Theologie mich am meisten interessierte. Und dann habe ich gedacht, so, dann stellst du die Weichen auch dahin.
Hartmut Holt tat es seinen Vorbildern gleich und wurde Priester. Den eigenen Lebensweg finden und sich dabei um die Mutter kümmern. Die Söhne versuchten früh Geld zu verdienen, die Mutter zu unterstützen, finanziell, aber auch emotional. Nicht immer leicht, findet Pfarrer Holt.
Das Verhältnis zur Mutter war sicher enger, als es heutzutage bei den meisten ist. Und man kann auch sagen, enger, als es gut ist.
Hartmut Holt musste den Familienvorstand übernehmen, meint er lakonisch. Schon über 30 Mal war er am Grab seines Vaters, auf einem Soldatenfriedhof bei Lyon. Er lebt auf seine Weise noch heute mit seinem Vater.
Ich bin 21 Mal jetzt in Brasilien gewesen. Mein Vater hat aus finanziellen Gründen nicht eine Auslandsreise machen können, obwohl er es gerne gemacht hätte. Es ist bitter, aber seine erste Auslandsreise war nach Russland. Wenn ich mit meinem Auto fahre, was hätte der drum gegeben, so ein schönes Auto zu haben? Dann sage ich manchmal, Papa, ja, du hättest ja gern gehabt. Ne?
Das war ein Beispiel dafür, wie Männer, die ohne Vater aufgewachsen sind, mit dem Verlust umgingen. Und später in der Sendung in unserem Domradio Extra heute zum Ende des Zweiten Weltkriegs werden wir weiter auch über die Folgen sprechen und mal drauf gucken, was das für Auswirkungen auf Mädchen hat, die Frauen, die heute schon um die 70 und älter sind. In unserem Domradio Extra berichten wir ja heute vom Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 und wie dieser Weltkrieg auch in Deutschland nachgewirkt hat auf die nächsten Generationen. Rund 2,5 Millionen Kinder mussten zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg vaterlos aufwachsen. Die Väter waren vermisst, verschollen, gefallen oder umgebracht worden. Andere Väter kehrten heim und taten sich schwer, ihre Vaterrolle auszufüllen. Sie waren selbst von den eigenen Kriegserlebnissen traumatisiert, stürzten sich in Arbeit und Wiederaufbau. Vaterarm nennen Psychologen Kinder, die mit solchen Vätern aufwuchsen. Heute blicken diese Kinder zurück und fragen sich, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn ein Vater sich gekümmert hätte und wie die Rolle des Vaters die eigenen Lebensentwürfe geprägt hat. Und weil Väter von Söhnen und Töchtern in unterschiedlicher Weise gebraucht werden, hat auch die Forschung die mittlerweile in die Jahre gekommenen vaterlosen und vaterarmen Kinder nach Geschlecht getrennt in den Blick genommen hat. Da berichten Töchter von der lebenslangen Sehnsucht nach einem Vater, der sie beschützt und ihnen ein Bild vom anderen Geschlecht vermittelt.
Die Tochter sitzt auf dem Schoß des Vaters, der Sohn auf dem der Mutter. Ein klassisches Familienfoto in Schwarz-Weiß zeigt den Vater als zarten Mann mit sanftem Blick. Es ist der Vater von Karin Hug. Sie kann sich kaum an ihn erinnern, obwohl sie ihn mit 5 Jahren auf einem Heimaturlaub zum letzten Mal gesehen hat. Dafür erinnert sie sich gut an einen Januartag im Jahr 1945, als ihre Mutter eine Ahnung überkommt.
Sie wusste, jetzt ist ihr Mann tot. Genau jetzt. Und dann wurden alle Bilder weggeräumt, auf denen mein Vater zu sehen war. Und uns wurde verboten, über den Vater zu reden. Den gibt es nicht mehr. Fertig. Und dann so intensiv haben wir uns dran gehalten, dass er für mich eigentlich dann auch nicht mehr so zentral wichtig war. So. Es gab ihn ja nicht mehr.
Eine ungewöhnliche Reaktion. In den meisten Familien war der ferne Vater allgegenwärtig. Er wurde idealisiert, sagt Historikerin Barbara Stambolis. Sie ist der Frage nachgegangen, wie das Aufwachsen ohne Vater nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen bis ins hohe Alter prägt und beschäftigt.
Er hat ihnen nicht dieses Gefühl geben können, wie sie eine Frau werden könnten, wie sie einen Partner finden könnten. Er hat sie nicht gestärkt in einem so weiblichen Selbstbewusstsein. Und insofern hat er natürlich auch ihre Lebensentwürfe geprägt.
So wie die Lebensentwürfe von Karin Hug. Ihre Mutter sollte Recht behalten. Der Vater war tot. Doch das erfuhr die Familie offiziell erst 20 Jahre später. So lange wartete Karin Hug heimlich auf ihn. Heiratete deshalb, so glaubt sie heute, in erster Ehe einen älteren, väterlichen Mann, der ihr sagte, wo es lang geht. Sie bekam 3 Kinder und damit endlich eine eigene, komplette Familie. Der Verlust des Vaters verblasste und dann gab ihr ein Selbsterfahrungskurs für Frauen vor über 30 Jahren einen ganz besonderen Trost.
Fast alle Frauen hatten massive Probleme mit ihren Vätern gehabt oder auch hatten sie auch noch. Das war wie eine Erlösung. Plötzlich habe ich gedacht, vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, dass ich ohne Vater groß geworden bin. Ich hatte immer meinen Idealvater dabei. Und all diese furchtbaren Probleme, die waren wirklich zum Teil sehr massiv, die waren mir erspart geblieben. Und seitdem ging es mir eigentlich gut mit dem Thema. Und meine Trauer, von der ich gar nicht wusste, dass sie so in mir drin sitzt, in der Richtung war die auf einmal weg.
Das Vatersein fiel in den Nachkriegsjahren vielen Männern schwer. Sie konnten sich aus ganz unterschiedlichen Gründen kaum auf ihre Familien einlassen, erklärt Barbara Stambolis.
Die Väter, die anwesend waren, waren aus mancherlei Hinsicht eigentlich nicht anwesend. Zum einen hatten viele Kriegsheimkehrer derartiges im Krieg erlebt, worüber sie nicht sprechen konnten, dass die sehr abgekapselt wirkten und sehr fern, emotional vor allen Dingen fern, für ihre Kinder waren.
Karin Hug hat sich nach 25 Jahren von ihrem väterlichen Mann scheiden lassen, ist eine zweite Ehe eingegangen und fragt sich heute mit Mitte 70 mehr denn je, ob Partnerwahl, der Umgang mit ihren Kindern, viele Entscheidungen in ihrem Leben doch mehr mit ihrer Vaterlosigkeit zu tun hatten, als sie es selber wahrhaben wollte.
Das ist ja das Komische, dass mich dieses Thema immer wieder einholt. Ich habe da oben eine ganze Bücherei stehen über Flucht und Vertreibung und Vaterlosigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Denn irgendwo, gerade durch diese Vaterlosigkeitsgeschichte, bin ich so verunsichert, ob das doch mehr mit mir gemacht hat, als ich glaube. Empfunden habe ich immer nur die Wurzellosigkeit. Mein Vater war seit 30 Jahren jetzt kein Thema mehr für mich. Und auf einmal kommt das.
Auf einmal kommt das ja und gleich gehen wir in der Domradio Extra noch einen Schritt weiter und gucken mal auf die Enkelgeneration. Es ist erstaunlich, dass bis in die 3., 4. Generation auch emotional die Folgen des Krieges sich fortsetzen. Ihr habt es gut, hören die Menschen, die in den 50er und 60er Jahren geboren wurden, immer wieder. Ihr seid die erste Generation, die keinen Krieg erleben mussten. Aber heißt das, dass die heute 40- bis 60-Jährigen komplett unbelastet sind? Darüber spreche ich heute, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Psychotherapeutin und Trauma-Expertin Dr. Bettina Alberti. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass die Nachkriegsenkel sind es ja eigentlich schon immer noch an den Folgen leiden?
Ja, das sind die Kriegsenkel, also wir nennen das Kriegsenkel, beziehungsweise es sind eigentlich die Kinder der Kriegskinder, beziehungsweise die Eltern waren dann noch Jugendliche oder junge Erwachsene. Und wenn wir das uns bewusst machen, dass diese 40- bis 60-Jährigen heute in Familien aufgewachsen sind, wo die Eltern unmittelbar von den Kriegstraumatisierungen betroffen waren, meistens eben Kriegskinder waren oder Kriegsjugendliche, zum Teil noch in diesem letzten Volkssturm mit 14, 15, 16 eingezogen wurden, die Väter, dann können wir uns vorstellen, dass auch die nächste Generation in diesen Familien ja aufgewachsen ist, von dieser Kriegserfahrung der Eltern auch betroffen gewesen ist.
Aber wie äußert sich denn das ganz konkret?
Das äußert sich, dass die Eltern zum Teil natürlich sehr viel Leid erlebt hatten, sehr viel zu verarbeiten hatten, sehr viel in ihrem seelischen Befindlichkeit dadurch beeinträchtigt waren. Also wenn Menschen traumatisiert werden durch Trauma, man sagt eigentlich über traumatische Erfahrungen, das sind Erfahrungen, die unsere Möglichkeit, unsere seelisch-geistige Möglichkeit, Stress zu verarbeiten, überschreiten. also die das System überfordern und dadurch bestimmte Folgeerscheinungen hervorbringen.
Können Sie da mal ein Beispiel machen, ja, wie die Kriegserfahrungen eines Vaters, einer Mutter dann die Enkel heute beeinflussen?
Zum Beispiel, wenn, ich bin ja aus Hamburg, nehmen wir mal den Feuersturm in Hamburg. Ich habe vor kurzem gerade mit einer Frau gesprochen, die diese Bombardierung von Hamburg erlebt hat und auch mit ihrer Tochter zusammen. Und diese Frau hat diesen unglaublichen Schrecken unmittelbar mitbekommen, also hat diese fürchterliche Zerstörung, die Leichen, die Toten, die Bombardierung erlebt und hat sich daraufhin verständlicherweise seelisch verschließen müssen. Weil wir können uns vor Schrecken schützen, indem wir die Gefühle von uns abtrennen, indem wir die Seele sozusagen nichts mehr an uns heranlassen. Das bedeutet aber auch in der Folge, dass wir uns auch für positive Erfahrungen oder für positive Nähe nicht mehr wirklich öffnen können. Das ist zum Beispiel eine Folge von Traumatisierung. Also dass Menschen sich emotional abkapseln müssen, um den Schrecken, den sie erleben, überhaupt aushalten zu können. Und wenn dann ein Kind geboren wird, was die normale Nähe ja anfragt für Menschen, bei den Müttern zum Beispiel oder auch bei den Vätern, dann kann das zur Folge haben, dass diese Eltern Schwierigkeiten haben, emotional auf diese Kinder, dann, die dann ja die Folgegeneration sind, einzugehen und sich seelisch wieder zu öffnen, weil sie dann mit diesen verinnerlichten und abgekapselten Schrecken in Berührung kommen würden.
Und das bedeutet dann, dass dieses Trauma aus dem Krieg immer weiter vererbt wird?
Genau, das bedeutet, dass die Kinder dann in einer Atmosphäre aufwachsen, die letztlich noch von den traumatischen Kriegserfahrungen der Eltern, die selber Kriegskinder waren oder Kriegsjugendliche waren, dass die in so einer Atmosphäre aufwachsen, was davon, man könnte sagen, wie eingefärbt ist dann. Nämlich dann emotionale Erstarrung, eher Schweigen. Oder das Gegenteil, das ist auch eine Folge von Traumatisierung, dass ununterbrochen erzählt werden muss von den schrecklichen Erfahrungen. Und dann werden diese Kinder, also die Folgegeneration, und ich würde sagen, das ist ein Thema auch, was diese 40- bis 60-Jährigen haben, bekommen sozusagen ungewollt einen Auftrag, das Leid der Eltern zu tragen oder auch zu heilen.
Wie kann ich das denn durchbrechen?
Also einmal ist wichtig, überhaupt ein Wissen zu haben über die eigene Familiengeschichte. Also in ganz vielen Familien herrschte ja Schweigen, also wurde nicht erzählt, verständlicherweise auch, über die Erfahrung. Also das Leid in der Bevölkerung war im Grunde auch nach dem Krieg durch die Schuldthematik nicht richtig zugänglich. Also konnte eigentlich nicht wirklich geöffnet werden, weil die Deutschen waren schuld. Und es wurde sehr schnell, wenn in irgendeiner Weise über Leid gesprochen wurde, relativiert, verständlicherweise auch dann mit dem unglaublichen Leid durch die Verbrechen des Nationalsozialismus. Dennoch hat dieses Leid ja bestanden und durch die Erfahrung der Bombardierung, des Verlustes, der Vertriebenheit, der Verlust von Angehörigen, von Eltern, von Geschwistern. Und dieses Leid sozusagen, würde ich mal sagen, ist erst diese emotionale Aufarbeitung eigentlich, dass die eigentlich erst in den letzten 10 Jahren überhaupt anfängt. Also es gab eine sehr, sehr gute politische Aufarbeitung, eine sehr, sehr gute soziologische Aufarbeitung, aber die emotionale Aufarbeitung, also wirklich benennen zu dürfen, was haben die Menschen wirklich erlebt, also was haben die getragen an Geschichten und was hat sich dann daraufhin in den Familien auch weiter abgespielt durch diese Beeinträchtigung, das ist eigentlich erst in den letzten 10, 12 Jahren fängt das erst an. Also Sabine Bode war da mit ihrem Buch eine große bahnbrechende Öffnung mit diesem Buch Die Kriegskinder, die vergessene Generation. Und das kommt jetzt immer mehr, gibt immer mehr Literatur dazu, immer mehr Treffen, wo Menschen anfangen, wirklich ihre Geschichten zu erzählen, die sie emotional erlebt haben.
Das sagt die Psychotherapeutin Dr. Bettina Alberti. Sie hat über die Traumatisierung der Nachkriegskinder ein Buch geschrieben, Seelische Trümmer heißt es, und erschienen ist es im Kösel Verlag. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sich Zeitzeugen an diesen Tag erinnern, wie bis heute die Folgen bis in die 3., 4. Generation aussehen. Und jetzt reden wir darüber, wie man sich auf ganz unterschiedliche Weise an diesen Tag, an diese Zeit erinnern kann. Wie wichtig Bilder oder auch Filme sind, mit denen man historische Szenen, aber auch dichte atmosphärische Momentaufnahmen nachempfinden kann. Und wir beginnen jetzt mit den Fotografien einer damals am Ende des Zweiten Weltkriegs stürmischen jungen Amerikanerin, die die amerikanische Truppen nach Deutschland begleitete und mit ihrer Kamera unglaubliche Momente eingefangen hat. Die Aufnahmen sind in einem Bildband erschienen. Befreite Zwangsarbeiter sind da zu sehen, Fotos aus dem Veedel und natürlich auch viele Bilder vom zerstörten Dom. Mitherausgeber des Bildbandes ist der Kölner Dombauverein. Präsident Michael Hoffmann freut sich besonders über die vielen Bilder vom Dom nach dem Krieg.
Der Dom hat sehr, sehr viele schwere Treffer bekommen. Auf diesen Bildern ist sehr erkennbar, dass also auch teilweise die Dächer kaputt und abgedeckt sind.
Kaputt und abgedeckt, aber nicht zusammengebrochen. Man sieht auf den Fotos sehr genau das Stahlgerüst des Kölner Domdachs. Das ist eine Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert, nicht unbedingt gotisch, denn das wäre dann ein Dach aus Holz gewesen. Aber zum Glück war es aus Stahl, sagt der Präsident des Zentralen Dombauvereins, Michael Hoffmann.
Und ich glaube, bin davon persönlich überzeugt, dass diese Eisenkonstruktion verhindert hat, dass das komplette Domdach abgebrannt ist und dass der Dom von oben eingestürzt ist und eingeäscht ist.
Bilder vom zerstörten Kölner Dom aus dem März 1945, fotografiert von Lee Miller, einer damals weltberühmten Fotografin. Mit den Amerikanern rückte sie durch Deutschland vor, 3 Tage lang fotografierte sie in Köln. Die Kunstgeschichtlerin Kerstin Stremmel hat die Köln-Fotos im Archiv von Lee Miller entdeckt.
Dokumentiert werden sollte, was den Menschen angetan wurde, die in Köln soeben überlebt haben. Und das waren eben unter anderem, und das ist auch der ausführlichste Teil des Buchs geworden, weil es auch der größte Teil der Fotos ist, die Gefangenen, die im Klingelpütz befreit wurden, die sie an dem Tag der Befreiung fotografiert hat, also politische Gefangene.
Klingelpütz, das Gefängnis mitten in Köln. Das Beeindruckende an diesem Gefängnis war seine Lage im Herzen Deutschlands, schreibt Lee Miller. Und weiter schreibt sie, die Täter waren ganz normale Leute. Dies geschah in einer großen deutschen Stadt, wo die Einwohner die Taten ihrer Liebhaber, Ehemänner und Söhne gekannt und verschwiegen oder zumindest geahnt und ignoriert haben müssen. Lee Miller versucht, genau das in ihren Fotos zum Ausdruck zu bringen.
Es ist ein sehr politischer Ansatz. Man kann das auch gut erkennen, dass sie eben vom Gefängnis aus an den Ring gegangen ist und eben nachdem sie die ausgemergelten Gefangenen fotografiert hat, die in ihren Augen eben noch viel zu zufriedenen, wohlgenährten Deutschen dokumentiert hat.
Das Untergrundnetzwerk der bewohnten Keller spie mehr und mehr Würmer aus, bleich, sauber, vollgefressen mit dem gestohlenen und gehorteten Fett aus der Normandie oder Belgien. So schreibt Lee Miller über die Kölner, die sie fotografiert.
Darüber hinaus hat sie eine sehr ausführliche Dokumentation der weißen Fahnen gemacht, die auch in ihren Augen zum Ausdruck bringen sollte, dass die Deutschen sich mit Wonne und außerordentlich schnell unterworfen haben, um zu signalisieren, dass sie natürlich befreit sind und nicht besiegt.
Hunderte Gebäude weiß beflaggt, schreibt Lee Miller über die weißen Fahnen, die überall aus den Fenstern wehen. Und weiter schreibt sie, manchmal spitzenbesetzte Wäsche oder Nachthemden. Ich habe den Verdacht, dass viele ganz bewusst das zarte Zeug raushängen, um hilfloser und weiblicher zu wirken. Lee Miller ist in ihrem Urteil sehr hart, aber sie hat auch genau recherchiert. Sie hat mit den Menschen gesprochen, mit den Opfern, mit den politisch Verfolgten, den Gefangenen im Klingelpütz zum Beispiel.
Das sind Dinge, die man auf den Fotos nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen würde, die aber, wenn man die Fotos sieht und sieht, mit welcher Anteilnahme und welcher Emphase sie diese Fotos gemacht haben, verdeutlichen, wie sehr ihr an diesen Porträtierten gelegen hat. Das waren eben keine schnellen Schnappschüsse, sondern sie ist da sehr, sehr lange geblieben. Und ich denke, die Ausführlichkeit, die im Text zum Ausdruck kommt, verdeutlicht aber noch mal mehr, warum sie eben es für so wichtig hielt, dort Aufnahmen zu machen.
Das sagt Gerstin Stremmel. Sie hat das Begleitwort geschrieben zu dem Bildband Lee Miller, Köln im März 1946. Das Buch ist im Greven Verlag Köln erschienen und kostet 24,90 Euro. Johannes Schröer hat es uns vorgestellt. Ja, in diesen Tagen jetzt kann man nicht nur Bildbände gucken. Die Zeitungen sind voll von Berichten und auch die Kirche und auch Kirchengemeinden erinnern mit ganz unterschiedlichen Aktionen an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und eine ganz besondere Aktion stellen wir Ihnen gleich vor, heute hier in unserem Domradio Extra. Wir erinnern ja heute im Domradio an das Ende des Zweiten Weltkriegs und diese Erinnerung sieht naturgemäß hier bei uns ganz anders aus als bei denen, die den Krieg gewonnen haben, den Russen zum Beispiel. Wie haben die Menschen dort das Kriegsende erlebt? Was für ein Land war das damals? Ja, dieses Lebensgefühl hat der Regisseur Elem Klimov im Jahr 1985 versucht nachzuempfinden. Rausgekommen ist der Film Idi Ismori, Komm und Sie. Und dieser Film wird in der Rochuskirche in Köln-Bickendorf gezeigt. Wilfried Katz ist Organisator und ihm bin ich jetzt am Telefon verbunden. Schönen guten Tag, Herr Katz.
Guten Tag, Frau Sikoni.
Was ist denn das Besondere an diesem Film? Was erfahre ich über die Menschen in Russland am Ende des Zweiten Weltkriegs?
Ich glaube, das Besondere ist, dass wir nicht nur etwas über andere Menschen, sondern auch etwas über uns und unsere eigene Vergangenheit erfahren. Wir erinnern ja mit dieser Filmpräsentation an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Also am 8. Mai war das Inkrafttreten der bedingungslosen Kapitulation, 70 Jahre alt. Und wir zeigen auch, dass es eigentlich eben nicht stimmt, dass man sagt, es gibt nur Täter und es gibt nur Opfer. Und man kann auch nicht sagen, die Russen haben das einfach so gewonnen, denn die hatten viel, viel mehr Opfer als die deutsche Seite zu beklagen. Von daher ist das also ein sehr zweischneidiges Schwert, wenn man das so teilt. Ich glaube, es geht mehr darum, aus diesem Gedenken historischer Wendepunkte heraus nicht nur wichtige Fragen zu beleuchten, sondern Fragen der Verantwortung auch für heute und für die Zukunft zu beschreiben. Das ist unser Sinn.
Und was erzählt denn dieser Film für Geschichten?
Der Film erzählt die Geschichte, er arbeitet sich an einer wahren Begebenheit ab, wie der Zweite Weltkrieg im Jahr 1943 aus der Sicht eines 12-jährigen Jungen in Weißrussland sich dargestellt hat. Der junge Fjora schließt sich gegen den Willen seiner Mutter, den Partisanen, an, aber dieses anfängliche Abenteuer des Lebens im Wald und Kampf gegen die deutschen Besatzer wandelt sich schon sehr, sehr bald. Und als die Wehrmacht und die SS einmarschieren, geschehen einfach auch schreckliche Dinge. Die sperren ein ganzes Dorf in eine Scheune und zünden diese an. Und ich glaube, also das Besondere an diesem Film ist natürlich, dass er das relativ schonungslos präsentiert. Die Wandlung dieses Jungen, der über einen kurzen Zeitraum plötzlich wie ein alter Mensch altert. So.
Sie haben ja eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Thema Krieg. Ein ganzes Jahr lang läuft Ihr Gedenk- und Kulturprojekt vom 8. Mai letzten Jahres bis Ende Mai diesen Jahres.
Ja.
Und da gibt es ja Führungen und Kino und Konzerte.
Ja.
Warum ist dieses sich erinnern auch Sache einer Kirchengemeinde?
Also unser Thema heißt nicht vergessen. Das ist der Titel dieser ganzen Reihe. Und tatsächlich arbeiten wir uns an einzelnen Wendepunkten lokaler und weltpolitischer Geschichte ab und versuchen aber daraus immer auch Fragen, die über das Lokale hinausgehen, zu stellen. Wir hatten zum Beispiel Veranstaltungen zum Thema Musikverfolgter. Wir hatten den armenischen Chor hier. Das ist ja nun gerade ein sehr aktuelles Thema, wie sich auch gezeigt hat jetzt in der Politik. Wir werden demnächst das Margot-Reinhardt-Ensemble hier haben. Die machen, und sagen sie ganz bewusst so, Zigeunermusik. Wir hatten einen Abend mit jiddischer Musik. Wir werden am Tag, an dem die Rochuskirche zerstört wurde durch den englischen Angriff am 31. Mai, eine große Gedenkveranstaltung haben zum Thema das Ende als Anfang, nämlich mit Zeitzeugen dieser Nacht, die uns aber auch etwas berichten über den Wiederaufbau und die verschiedenen Motivationen. Und so ist das bei diesem Film eben auch. Wir wollen schauen, was ist heute wichtig, denn man kann so, also wir sind uns sicher, dass es nicht gilt, dass man sagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das stimmt einfach doch nicht so richtig, denn dann würde es heute nicht so erschreckend auf der Welt zugehen, wenn man einmal aus der Geschichte so fein gelernt hätte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht vergessen und uns immer wieder diesen Ereignissen stellen und für uns Schlüsse daraus ziehen. Ja.
Und da genau hinzugucken, ist eben auch die Sache der Kirchengemeinden.
Ja, das sehen wir so, genau. Also wir haben schon ein sehr großes gesellschaftspolitisches und nennen wir es jetzt mal Gedenk- und kulturpolitisches Profil bei uns. Das machen wir nicht erst zum ersten Mal.
Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Damit endet heute unser Domradio Extra zum 8. Mai 1945, mit dem der Zweite Weltkrieg in Europa vorbei war und die Diktatur von Nazi-Deutschland endete. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgereist sind in die Vergangenheit, die uns heute doch näher scheint, als es die Zahl von 70 vergangenen Jahren vermuten lässt. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.